Footballerei College Show.
Moin, moin, servus, grüezi, konnichiwa. Wir sind's wieder, die drei Herren von der Tankstelle mit einer neuen Footballerei College Show. Heute mit Kirchenglocken im Hintergrund. Schuan, bei dir ist die Welt definitiv noch in Ordnung. Hi, Schuan.
Grüß euch, die Welt ist bei mir in Ordnung. Alles schön und die Schäfchen werden gerufen und die Glocken sind für euch. Kommt alle zum Podcast.
Immo, schön, dass auch du am Start bist.
Ja, moin. Ich freue mich, wieder da zu sein.
Ja, wir haben heute wieder ein paar Spiele, über die wir quatschen. Vom letzten Wochenende, vom nächsten Wochenende. Top 25 haben wir für euch. Wir haben uns heute mal vorgenommen, ein bisschen euch mal auch ein paar Freshman-Spieler vorzustellen, die sehr auf sich aufmerksam machen und die uns dann hoffentlich noch ein paar Jahre Spaß machen im College Football. Und vielleicht auch alle bei dem College, bei dem sie gerade sind. Weiß man ja nie. Und natürlich geht's nicht anders. Und deswegen sind wir auch am Anfang die drei Spiele, die wir eigentlich besprechen wollen, machen wir heute mal ein bisschen kürzer. Weil natürlich müssen wir über Penn State und Texas und das Erdbeben im College Football sprechen. Geht ja nicht anders. Das hat ja das Wochenende mal komplett die ganze Saison über den Haufen geworfen. Aber ist natürlich ein geiles Thema. Aber lasst uns mal loslegen mit dem Recap. Wir hatten, jetzt muss ich wieder nach oben scrollen hier, ist ja. Wir wollten ein bisschen reden über Vandy gegen Bama. Haben wir uns viel von versprochen. War auch, fand ich, ein entertaining Game. Aber leider, am Ende kannst du Bama dann doch nur schlagen, wenn du federfrei spielst. Und kurz gesagt, zwei Red Zone Turnover haben jegliche Chance auf den Upset verhindert, oder?
Auf jeden Fall. Ja, ich hab's geguckt. Es ist auf jeden Fall, also genau diese beiden Red Zone Turnovers, die waren das Problem, die waren am Ende wirklich auch der Grund fürs Scheitern. Ich meine, das waren zwei Plays, da hättest du einen Touchdown rausholen können, aber ja, Diego Pavia an der Stelle dann doch leider zu inkonsistent, obwohl der eigentlich wirklich ein super Spiel gemacht hat. Der hat schöne Dinger da rausgehauen, der war zu Fuß sehr stabil, der ist da gelaufen ohne Ende. Aber nichtsdestotrotz, zwei kritische Turnover und genau solche Dinger sind entscheidend. Einmal ein Fumble, einmal eine Interception in eine Two-Man-Coverage, sage ich mal. Also wirklich, das war dann auch ein Ball, wo du dir gedacht hast, oh, Junge, muss das sein? Du spielst so schön, du spielst so ein stabiles Spiel auch. Und dann wirfst du da so eine, ja, Pflaume, sage ich mal. Also das war extrem, extrem schlimm, weil man hätte das gewinnen können. Das ist, wir haben es letzte Woche schon angesprochen, wir haben es auch die Wochen davor angesprochen. Es ist ein Jahr. Das ist nicht Alabamas Jahr. Das ist ein Jahr, da sind die extrem schlagbar. Und mit Vanderbilt, du hattest bisher so eine gute Saison gespielt. Du hast wirklich tolle, tolle Spiele gemacht. Und dann, ja, hast du am Ende so ein Spiel und da geht's um alles in gewisser Weise schon. Und dann verlierst du natürlich. Das ist, ja, das kostet einen viel. Viele Nerven sowieso, aber auch andere Dinge. Und ja, das war natürlich sehr schade seitens Vanderbilt, dass sie da am Ende verloren haben. Ich hätte es ihnen gegönnt. Ich finde, sie haben super gespielt. Ich finde, Alabama hat auch so gespielt, dass man sie hätte schlagen können. Also die waren defensiv natürlich super. Alleine, dass sie da die beiden Turnover geforst haben, spricht ja Bände für die Alabama-Defense. Aber offensiv, finde ich, sind die nicht so kreativ. Da spielen die sehr sicher, aber jetzt gerade nicht entzückend.
Ja, also ich muss dazu sagen, dass ich schon fand, dass Alabama das Läuten der Glocken gehört hat. Also die haben ja ziemliches Bulletin-Material. Der Pavia hat ja da wieder vom Stapel gelassen, Pregame. Immer. Und hat ja da gesagt, das wird ein Blowout-Sieg von den Commodores gegen sie und gegen Alabama. Und das war es dann natürlich nicht. Und ich fand super, wie Alabama Reaktionen gezeigt hat und Gas gegeben hat. Die Defense came the play, ganz, ganz klar. Also das war was für mich. Ich fand's geil. Und ich fand auch cool, wie sie den Typen, den ich ja eigentlich mag, den Diego Pavia, der spielt ja wirklich wie besessen. Aber ich fand gut, dass Alabama gezeigt hat, wer die Big Dogs sind. Und ich finde zum Beispiel, dass die Offense gar nicht so schlecht war. Also Ty Simpson hat ein tolles Spiel gemacht. Also ja, die haben tierisch 4 Yards gerackt. Also wenn du siehst, Receiving, 340 Yard Receiving haben die gehabt und 146 Yard Rushing, dann siehst du, dass die Vanderbilt Defense überfordert war mit Alabamas Offense. Und das ist, De Burr ist ja der Head Coach, das ist ja der kommt ja von Washington. Und das ist ja so diese Offense Factory, die ja auch sehr verspielt ist ein bisschen, da gebe ich dir recht, dass sie das noch nicht so machen, aber müssen sie auch nicht. Die haben ja da echte Roadgrader in ihrem Team und ich fand schon toll, wie sie Jam Miller involviert haben, 136 Yard Rushing. Also du siehst, der Angriff von Alabama hat funktioniert und ich fand eben, dass sie auch den Quarterback Pavia super im Griff hatten. Nicht nur wegen dieser zwei Fehler, die er gemacht hat. Das waren ja im Endeffekt 3 Turnover, die wir da gesehen haben und 2 davon in der Red Zone. Und ich fand aber auch zum Beispiel der Aspekt Penalties war wichtig. Ich fand, dass die Vandy sehr empfindliche Strafen bekommen hat, die ihn auch den Spielfluss gestört haben. Cooler Sieg für die Crimson Tide und ich fand super, wie sie reagiert haben, weil wir alle raufgeklopft haben und alle gesagt haben, die stinken und sind Kacker, aber wahnsinnig. Die waren gut heute und haben sich einer sehr unangenehmen Aufgabe entledigt und das fand ich toll.
Ja, ich finde auch, dass am Ende, glaube ich, dieses David Goliath, so wie es letztes Jahr war, wird es länger nicht mehr geben. Also Vanderbilt ist halt nicht mehr ganz so klein, ne? Aber natürlich ist Vanderbilt halt auch immer noch nicht ein Household Name im College Football, ja, und schon gar nicht in der SEC. Wie ihr beide gesagt habt, so eine Turnover kannst du nicht machen. Für Alabama brauchst du dann immer noch ein perfektes Spiel, wenn du Vandy bist. Da hast du einfach nicht die Manpower und die Klasse und auch die individuelle Klasse einfach. Im Kader ist halt einfach so. Ist auch kein Verbrechen. Ja, ich glaube, Vandy wird trotzdem eine tolle Saison spielen. Für mich waren sie jetzt eh kein Team, wo ich sage, hey, die werden die SEC gewinnen. So oder ein Playoff-Team hätte ich jetzt von ihnen eh nicht gedacht. Aber hey, wenn du jetzt, sag ich jetzt mal, das ein oder andere SEC-Spiel noch gewinnst, hast du am Ende 8, 9, 10 Siege, hast du eine sehr, sehr starke Saison, kannst du, glaube ich, mit Vandy auch sehr, sehr happy am Ende drüber sein. Ja, und ich finde bei Alabama tatsächlich, so langsam hat man das Gefühl, Ty Simpson, das ist sein Team. Ne? Also so am Anfang gestolpert, gestockt, war nicht so. Auch letztes Jahr, muss man ja sagen, Milroe war in dem System von Kalen DeBoer. So richtig wirkte das nie, als wenn das sein Ding ist, als wenn es passt. Mhm. Und hier ist jetzt das Gefühl, das ist der Quarterback, den DeBoer haben will, der sein Ding durchzieht und die kommen jetzt so ins Rollen. Schauen wir mal, ob es dann wirklich so die ganze Saison ist. Aber es sieht jetzt zumindest gerade deutlich besser aus, als noch am Anfang der Saison der Fall war.
Ja, ich finde den auch ist ein guter Quarterback und wird immer sicherer. Und ich finde, das macht er ganz cool. Und hey, ja, 13 Touchdowns, eine Interception nur. Das ist schon ein sehr, sehr, ist wie so ein Robocop. Der macht da sein Ding und ist nicht flashy wie die anderen und so, aber er macht seinen Job super gut und ist so typisch für einen Alabama Quarterback.
Stimmt. Wer auch nicht flashy ist, sein Ding macht und auch abliefert, ist Carson Beck. Sicherlich auch nach diesem Sieg gegen Florida State, Miami, A, auf dem Weg in die Playoffs und B, auch eher auf dem Weg zur Heisman Contention. Ich glaube, das kann man ihn durchaus schon absolut in den Top 5 mitten mit rein, auf jeden Fall. Ich fand, das Spiel sieht jetzt auf dem Papier enger aus, als es war. Miami, ich glaube, die hätten noch mal 3 Tage weiterspielen können. Miami wäre immer ein bisschen besser gewesen und hätte das Ding gewonnen. Ja, für mich ist das so die Story. Ich will auch gar nicht so lange drum rumhacken. Ne? Wir wollen es nicht so hart annehmen.
Ja, ist frustrierend, weil Miami wirklich legit ist dieses Jahr. Und die sind da sogar noch besser, als ich dachte. Und das ist für mich ein Top 1, 2, 3 Team. Das spielt da weit oben mit. Und ich glaube, wenn wir nicht mal wirklich dann so ein Battle of the Giants sehen, dann, was wir zum Ende des Jahres sehen können, dann werden die ganz oben mitspielen. Die sind richtig gut. Ja.
Ja.
Muss man neidlos anerkennen.
Absolut. Es ist exciting Football. Ne? Es macht wirklich Spaß, sich da Miami anzugucken. Die hatten auch wirklich Cojones in der Hose, auch wie sie nochmal dann FSU ja auch geärgert haben. Man hat das ja im Stream mitbekommen, man hat es in den Highlights später nochmal gesehen, wo dann auch, ne, also die Spieler in die Kamera und ein bisschen am Taunten.
Ja.
Ja, und also bei dem Spiel auch, ich finde, also der Score ist ja gar nicht aussagekräftig, weil am Ende FSU hat 19 Punkte im 4. Quarter gemacht, aber da war das Spiel schon längst entschieden. Also das war eine sehr dominante Performance von den Hurricanes.
Ich fand auch, dass die FSU dann probiert hat mit Trick Plays und so. Und bezeichnend ist, dass Miami das dann einfach intercepted und also total vorbereitet aussieht. Und das ist immer bedenklich, wenn ein Team immer einen Schritt voraus ist. Wenn du mal was Tricky-mäßiges probierst, um irgendwie, weil wenn die basic, normalen Standard-Football gespielt haben, hat FSU keine Chance gegen Miami dieses Jahr. Und das haben sie dann anders probiert. Und selbst dann hat Miami immer eine Antwort. Und diese Rivalität ist aber schon geil. Das geht bis in die Highschool runter. Junior High, die kennen sich ja alle. Deswegen ist das immer in Florida so ein geiles Matchup. Aber man muss ganz ehrlich sagen, das bessere Ende ist eben bei Miami. Und ja, schade. Tut weh.
Ne. Ja, dann bleiben wir aber noch, wenn wir schon über Miami reden, in der ACC. Das ist so das Spiel, was wir angedacht hatten. Und was sich tatsächlich zu einem geilen Nail weiterentwickelt hat, war Virginia gegen Louisville. beide, vor allen Dingen aber Virginia, nicht unbedingt Top 25 Names regelmäßig. War ein geiles Spiel, ne? 30-27 in Overtime für Virginia, die schon gut vorne lagen. Dann kam Louisville doch noch zurück. Und dann gab es die Overtime, Virginia doch am Ende gewonnen. Ein paar wilde Turnover, vor allen Dingen die Interception, ich weiß nicht, ob ihr gesehen habt, von Miller Moss, dem Louisville Quarterback.
Das ist so ein, wo dann den Spieler rausnimmt und sagt, Digga, komm, nee.
Wo er, war das, meinst du die, wo er hingefallen ist und dann noch den Ball einfach weggeworfen
hat? Wo er den Ball eigentlich immer, also der lag ja quasi schon quer in der Luft am Boden beim Sack und dachte, er wirft nochmal 15 Yards downfield und natürlich direkt in die Arme vom Defender, der sagt, danke, Touchdown, tschüss.
Also das war bezeichnend. Das war bezeichnend. Also so kann man dann halt auch einfach so einen Sieg verschenken. Also natürlich am Ende Overtime und. Ne? Sie haben sich ja zurückgekämpft. Aber ja, das, also dieser Spielzug, das war schon wirklich eine Vollkatastrophe.
Ja, vorhin.
Also Totalausfall.
Ja, das Schlimme ist ja, du hast ja zwei Defensive Touchdowns zugelassen als Louisville. Ne? Ja. Du hattest irgendwie 150 Yards mehr als Virginia. Du hast also eigentlich eine relativ viel gut gemacht und dann die Turnover haben dich am Ende gekillt. Ne?
Wie es ja immer so ist. Ich meine, Louisville war ja sehr viel produktiver im Angriff. Chris Bell, der Receiver, legendär 170 Yard, 12 Catches, 2 Touchdowns. Das war eine One-Man-Show da draußen, der Typ. Aber wie du sagst, du musst eben finishen. Du musst eben, wenn du in der Red Zone bist, Money in the Bank. Da kannst du beide nicht abgeben, kannst nicht Fehler machen. Das beraubt dich natürlich so einer Sache. Und dann sind die Cavaliers mit Chandler Morris, haben wir letzte Woche drüber gesprochen, dass der mir ganz gut gefallen hat. Dass ein echter Baller ist, der Typ. Und dann reicht das für so einen Mann, der dann einfach auch, das ist ja auch so ein, ja, ist jetzt nicht in irgendeinem, keinem Race mit dabei. Also der ist okay, aber du siehst, dass der eben auch so diesen Willen hat, Spiele rumzureißen. Und gegen Louisville, wie gesagt, die mehr vom Spiel hatten im Angriff, hat es dann funktioniert.
Ja, absolut. Ne? Und da ist wirklich, also Virginia ist ein Team, das muss man einfach auf dem Zettel haben, auch wenn sie jetzt nicht irgendwie ein Top-10-Team sind. Die haben es letzte Woche gezeigt und die haben es diese Woche wieder gezeigt. Das ist vor allem ein Team, das lebt auch, glaube ich, dann von seiner Willenskraft. Ne? Einfach diesen absoluten, puren Willen, sich da nicht unterkriegen zu lassen und zu sagen, hey, wir marschieren hier trotzdem voran und wir kämpfen weiter bis zum bitteren Ende und keine Gefangenen.
3-0 in der ACC und 5-1 total. Ist, wie gesagt, die machen alles richtig soweit.
Kann man sehen lassen. Vielleicht, um das auch nochmal zu untermauern, wie es auch das Ganze aussieht, lass uns doch mal die Top 25 kurz vorschieben, bevor wir über Penn State und Texas ausführlich reden, weil die am Ende auch Top 25 keine Rolle mehr spielen. So muss man es ja ehrlich sagen. Ich blende die auch gleich mal wieder ein für alle Zuhörer da aus.
Wir blenden das für euch ein.
Genau, dann könnt ihr das sehen. Stellt euch das jetzt einfach vor, dass ihr eine bunte Grafik seht. Ohio State an 1, Miami 2, Oregon 3, Ole Miss, Texas A&M. Dann die nächsten 5 sind Oklahoma, Indiana, Bama, Texas Tech und Georgia. LSU, Tennessee, Georgia Tech, Mizzou, Michigan runden die Top 15 ab. Und dann geht es weiter mit Notre Dame, die sich wieder hochkämpfen. Illinois, BYU, Virginia, Vanderbilt, Arizona State, Iowa State, Memphis, South Florida und Florida State. Da sind auf jeden Fall ein paar Namen und Logos drin, wo man sagt, okay, krass. Also das ist, ne, so ich finde das so ein richtig schöner Mid-Season Top 25, wo so ein paar Teams sind, die South Floridas dieser Welt, wo du sagst, was machen die denn da? Die aber eine starke Saison spielen und ja, wie schon angekündigt, es fehlen zwei sehr prominente Namen, nämlich Penn State und Texas. Gehen wir gleich drauf ein. Gibt es denn für euch, wenn ihr die Top 25 euch ansieht, irgendwen, der euch gerade richtig Spaß macht oder wo sagt, na, ich weiß nicht, ob der da sich halten kann. Alle, finde ich, die hier sind, das passt schon. Ich finde so, es ist nicht so wie am Songanfang, wo so ein paar Namen drin sind, da sage ich, weiß nicht. Das finde ich, haut schon hin, alle hier, aber gibt es so ein Team, wo sagt, krass, macht gerade richtig Spaß. Immo, hast du da wen?
Ja, also ich habe Memphis zum einen, die finde ich einfach, die machen Spaß, die sind da verdient, die haben sich gut hochgekämpft, das ist ein Programm, das arbeitet sich hoch. Ryan Silverfield ist da auch, glaube ich, der richtige Mann an der Head-Coaching-Position. Das ist jemand, der bringt da auch so ein bisschen DNA rein. Memphis ist ja immer so eine Stadt, die müssen footballtechnisch viele, viele Jahre immer wieder leiden und das immer wieder aufs Neue und dass die jetzt in der Top 25 sind, da haben sie sich wirklich hingearbeitet. Die hätten auch schon nach dem Motto letzte Woche da mit reinkommen können und. Also das ist einfach ein Team, das kämpft, das geht nach vorne. Ich bin happy, dass South Florida auch wieder dabei ist. Die finde ich auch sehr interessant. Also, dass auch einfach da natürlich eine Group of Five-Repräsentation jetzt im Ganzen ist, ist schon eine coole Sache. Mein Fanherz sagt natürlich, Michigan könnte höher, aber müssen wir ja hier keinen Quatsch erzählen. Die sind ganz berechtigt auf der 15. Ja, ich finde, es spiegelt genau das wider. Also, es ist eine prima Tabelle, gerade für die Mitte der Saison. Und die Teams sind da schon zurecht. Was mich auch sehr freut, ist natürlich ein Ole Miss, dass die jetzt sich wirklich auf Platz 4 hochgearbeitet haben. Da bin ich sehr gespannt, ob die am Ende der Saison es damit in die Playoffs schaffen oder ob da doch noch der große Fumble kommt und am Ende die über ihre eigenen Füße stolpern.
Siehst du, ich reibe mich eher an Memphis. Ich bin der Meinung, dass Memphis niemand spielt. Also ich habe mal geschaut jetzt hier, die haben Chattanooga gespielt, Georgia State, Troy, Arkansas. Wir wissen, was da gerade abgeht. FAU, Tulsa, UAB. Kommt jetzt dann South Florida, Rice, Tulane, East Carolina, was ist das für ein Schedule, hallo? Also damit in die Top 25, das ist für mich, die haben noch niemanden gespielt, also niemanden. Da ist nichts passiert und deswegen, glaube ich, sind die auch relativ schnell wieder raus. Ansonsten, die Top 10 kann man so lassen, da habe ich kein Problem mit. Ich bin mir nicht sicher mit Georgia Tech, die haben mich jetzt nicht vom Hocker gerissen. Ich bin happy, dass FSU noch irgendwie drin ist. Das ist so eine Sache. Iowa State, keine Ahnung, wie gesagt, da müssen andere Experten sich was einfallen lassen, aber ich bin mir nicht so sicher, wieso die da so dicht hinter Arizona State sind. Und ja, wie gesagt, da gibt es so ein paar Fragezeichen. Mizzou ist auch ein Fragezeichen für mich. Notre Dame als 16, okay, die leben immer noch davon, dass sie am Anfang zwei Teams hatten, die gerankt waren und ganz knapp nur verloren haben. Ja, kann man drüber reden, aber am Ende des Tages ist da auch ein Dollar Notre Dame Bonus bei, immer. Machen wir uns da nichts vor, immer, ganz, ist ja immer so. Groß,
ja.
Aber kennst du ja mit FSU.
Ja, ich bin auch überrascht, also am Ende des Tages sind die mittlerweile eben doch entzaubert, aber die spielen wenigstens ein bisschen mit und das macht mich ja schon glücklich. Texas Tech spielt stark, hat eine starke Mannschaft, aber da ist auch die Frage, wen spielen sie? Also sind mal so ein paar Sachen, die A&M finde ich stark. Finde ich gut, dass sie da hochgerutscht sind. Die sind wirklich eine gute Truppe. Man kann drüber streiten, ob jetzt, ich glaube, im Coaches Poll ist Ohio State nicht Nummer 1, glaube ich. Also da differenzieren dann auch die Top 25, weil es gibt ja auch eine Top 25 der Trainer.
Ja.
Und die ist zum Beispiel, da geht es auch jetzt zum Beispiel auch um die First für die Platzierung, die Stimmen. Ja, also du hast zum Beispiel Bei den Journalisten hast du jetzt, glaube ich, Ohio State mit 25 Stimmen für Platz 1 und dann die anderen beiden haben 3, Miami und Oregon, glaube ich. Und dann hast du aber bei den Coaches hast du genau andersrum. Dann hast du eben, die sehen das ein bisschen anders. Das ist vielleicht für die Zukunft ganz cool für uns Jungs. Da sollten wir vielleicht mal die Coaches 25 auch dazu packen. Vielleicht finde ich die mal online. Und dann können wir da nämlich auch mal drüber reden, weil es ist natürlich dann die an der an der Basis arbeiten und dann die Journalisten, die ja eher auch so ein bisschen, da gibt es eine große Diskussion im Moment, dass eben bei den Top 25 Journalisten sind, wo man eigentlich so richtig so einen roten Faden sieht, dass die bestimmte Spiele nicht bekommen in ihrer Region und mehr raten als alles andere, weil anders können die sich diese Votings nicht vorstellen, weil es gibt Einsicht in die Votings. Da gibt es so ein paar Journalisten, die haben chronisch immer bestimmte Teams ganz oben und bestimmte Teams ganz unten.
Das glaube ich.
Und du hast so die Problematik, dass man das Gefühl hat, dass sie die Spiele nicht sehen.
Ja, und es gibt ja dazu auch bei den Journalisten eine Liste. Da sieht man auch, von welcher Schule kommen die ursprünglich mal.
Genau.
Das hilft immer dazu. Aber ja, also AFCA, das Coaching Poll ist natürlich super interessant, weil da der Trainerverband der USA, also wirklich die Gewerkschaft, die Union der ganzen Trainer, und da sind ja wirklich alle organisiert. Das ist ja da im Football doch ganz große Sache.
Ja.
Immer mit abstimmen.
Da ist eigentlich, wenn man, also, wir können kurz, es ist quasi, die ersten drei sind halt ein bisschen anders. Ich glaube, Oregon ist vor Miami. Aber sonst ist quasi alles eigentlich identisch bis Nummer 18 runter. Und dann hast du halt Texas ist noch drin, Penn State ist noch drin. Dafür ist South Florida nicht dabei. Und jetzt muss ich gucken, wer noch nicht dabei ist hier. Irgendeiner muss ja dann noch rausfallen. Florida State ist nicht mehr mit dabei. Tut mir leid, das sagen zu müssen. Schon.
Und nehmen wir doch Journalisten, ne?
Ja, aber sonst, die anderen sind auch dabei. Ich bin auch so ein bisschen Memphis, bin ich auch noch nicht ganz sicher, was ich von denen halten soll. Aber klar, wenn du nach 6 Spielen ungeschlagen bist, dann wird man dich auch entsprechend einigermaßen ranken. Wer mir tatsächlich fehlt, das sind die ersten, die quasi Platz 26, Cincinnati. Ich finde, nach dem Sieg gegen Iowa State, ich glaube, die sind auch immer noch ungeschlagen, oder eine Niederlage nur, hätten sie da durchaus einen Platz verdient. Klar, Iowa State hatte irgendwie 16 Spieler, die nicht antreten konnten zu dem Spiel, verletzungsbedingt, darunter jede Menge Starter. Das ist natürlich hart und trifft dich dann natürlich entsprechend ordentlich. Ich finde, die sind ein bisschen tief gefallen, 8 Plätze, freue ich jetzt ein bisschen sehr dolle, aber ist halt so. Arizona State kommt dann doch jetzt langsam so ein bisschen in die Gänge. Ich fand die anfangs ein bisschen, hat mich nicht überzeugt. Jetzt sind sie da. Ja, also gibt immer spannende Spiele, Teams, die fehlen. Ja, man könnte auch über USC reden. Sollten die dabei sein oder nicht? Oder ja, keine Ahnung. Mein neuer Favorit, North Texas, auch immer noch ungeschlagen.
Ja, und North Texas, USC ist zum Beispiel auch ein Thema für mich. Und nochmal, um auf Georgia Tech nochmal zurückzukommen. Also ich schaue gerade, der Signature-Win war eben ein Sieg gegen eine schwache Clemson-Mannschaft dieses Jahr. Ansonsten haben sie gespielt Gardner Webb, Colorado, müssen wir nicht drüber reden, und Temple. Und haben jetzt Wake Forest mit einem Punkt geschlagen, die gut sind. Also Wake Forest, habe ich letzte Woche schon gesagt, dass die mir gut gefallen als Team. Das ist aber trotzdem, für mich ist das rechtfertigt dieser Schedule jetzt nicht ein Top 25 Ranking, also weil Clemson ist nicht mehr Clemson. Aber gut, das ist jetzt immer auch subjektiv.
Sag doch mal Bill Belichick.
Ja, werden sich viele mich verteufeln, die jetzt Fans sind von Georgia Tech, aber es ist immer alle, es ist ja lustig auch drüber zu reden am Ende des Tages. Sind eben, ist jetzt Penn State raus und Texas raus. Und das kommt einem Erdbeben gleich und können wir da reden wir sicherlich noch drüber.
Ja, dann lass uns doch da jetzt direkt drüber reden, Penn State. Wir haben die Leute lange genug hingehalten mit unserem unsinnigen Gelaber. Jetzt lass uns doch über die beiden Erdbebenspiele reden. Texas verliert gegen Florida. Ein bis dahin 1-3 Florida mit einem DJ Lagway, der, war das nicht sogar eine Woche zuvor, 5 Interceptions hatte oder 2 Wochen
ja,
zuvor.
Ja.
Und wo der Trainer mal, also der Stuhl hat maximal nur ein Bein, auf dem der da sitzt, ja, und das war, fand ich, ein sehr souveräner Auftritt von Florida. Und auf der anderen Seite Penn State, die nach dem knappen Ding gegen Oregon, und Immo, du hast ja schon gesagt, du glaubst, sie werden noch strugglen diese Saison, aber mit dem Ding, dass sie gegen UCLA auf den Sack bekommen, das hat wirklich niemand kommen sehen. Ich glaube, das ist das erste Mal seit 40 Jahren, dass ein Team aus den Top 10 gegen ein 0-4 Team verliert. Also das war heavy. Habt ihr die Spieler erlebt? Wie habt ihr sie erlebt? Immo, fang doch mal an.
Ja, erstmal Penn State, UCLA. Also ich muss da ganz klar sagen, natürlich, ich habe gesagt, die werden strugglen, aber ich hätte nicht gedacht, dass UCLA das Team ist. Ich habe gedacht, die haben noch ein Spiel UCLA, das ist machbar. Und dann, ja, ne, also werden die da so demontiert und das ist so, also am Ende des Tages ist es auch super peinlich eigentlich von Penn State, was die da abgezogen haben. Weil dann hast du am Ende hast du den Trainer James Franklin geht dahin, sagt, ja, das war die Reise und ja. Aber Oregon ist das nicht passiert, oder wie? Die mussten noch weiter reisen als ihr nach Los Angeles. Die hat noch eine Stunde mehr Flugzeit von Oregon aus und haben euch besiegt. Also was ist da die Reisezeit? Ne? Ihr hattet ein Heimspiel letzte Woche und. Seid mal ehrlich, ihr habt euch nicht vorbereitet, weil ihr dachtet, die UCLA, das ist eine absolute Katastrophe. Ich meine, die haben letzte Woche haben sie noch, also die haben ja jetzt, glaube ich, 3 oder 4 Trainer rausgeschmissen, die haben den Headcoach rausgeworfen, die haben den DC, den OC, die haben alles durchgetauscht, dann haben sie dann einen 33-Jährigen, der noch vor 4 Jahren ein Graduate Assistant war, also der war Azubi, Trainer-Azubi vor 4 Jahren noch, und dann macht er euch so platt mit seinem Play-Calling, dann kommt im Nachhinein raus, der wusste gar nicht, wie man ein Headset bedient, das heißt, er hatte die ganze Zeit gar keinen Funk aus der Box. Der hat alles von der Sideline koordiniert und euch da offensiv outcoached. Dann habt ihr da Nico Imala-Wea, der euch platt rennt. Der Junge, der wurde noch die letzten Monate ja wirklich gemobbt und ausgelacht mit der ganzen Chose, die da mit Tennessee mit dem abging. Also das war einfach Penn State wirklich deklassiert. Also die sahen da aus, keine Ahnung, die haben sich gedacht, boah, wir haben hier eine schöne Wochenende in L.A. Danach gehen wir schön Party machen, gehen wir vielleicht noch irgendwie Palm Beach und sonst wohin und gucken uns das alles da an, Hollywood Boulevard und sonst wie. Also die waren im Kopf, alle haben gedacht, das wird ein schöner Wochenendausflug und später, keine Ahnung, gehen wir noch Party machen in den Hollywood Hills und gar nichts war das. Also es war wirklich eine brutale Nummer. Ja, da gibt es auch dieses schöne Bild da von Key and Peele, der eine Comedian, der ja auch aussieht wie James Franklin. Ich glaube, der stand an der Sideline. Also das war brutal. Ja, also das war Halleluja. Also wirklich, da hat man sich, ja, und also ich am Ende des Tages, also das schönste Meme, was ich da auch gesehen habe, war das, also James Franklin, alle sagen ja immer, er kann nicht die großen Spiele gewinnen, deswegen hat er auch mal gezeigt, dass er auch die kleinen Spiele nicht gewinnen kann. Und Ja, das ist passiert. Das war Halleluja. Also wirklich.
Also sehr,
zu keiner Zeit eine Chance.
Sehr schockierendes Spiel, auch von der Art, wie du sagst, wie sie aufgetreten sind, wie Penn State, Nittany Lions aufgetreten sind. Outcoached, outmanned. Du hast dich das Gefühl gehabt, die waren 27-7 hinten, glaube ich, zur Halbzeit schon. Da, die sind ja 10-0 in Führung gegangen, so schnell, dass die wussten gar nicht, was sie trifft, Penn State. Und die hatten auch das ganze Spiel über, in der zweiten Hälfte kamen sie, die haben sie ja punktuell gewonnen, aber das hat eben nicht gereicht am Ende des Tages, weil sie UCLA haben wegziehen lassen. Aber ich fand zum Beispiel interessant, was so ein Five-Star-Quarterback ausmacht, der bei einer Mannschaft ist, die, also man muss ja ehrlich sagen, der Nico Iamaleva hat ja das übernommen. Der hat das ja, der hat ja sozusagen sein Befreiungsspiel gemacht. Weil wir haben alle Gülübien ausgekippt, wie viel Geld er liegen lassen hat, dass er transferred ist, Tennessee, glaube ich, nach UCLA, dass er da weil er geldgierig war, etc. Aber du siehst mal, was der Junge drauf hat. Und ich war total begeistert von dem, gar nicht so sehr von seinem Passing oder so. Was aber auch da war, weil die Penn State hat auch ängstlich gespielt. Die waren so soft, die Corners, die haben dieses Quick Passing aufgezogen. Aber was sie gekillt hat, Penn State, waren die Füße von Nico Iamaleva, oder wie immer der heißt. I'm a Believer. Der hat natürlich 128 Yards erlaufen und 3 Touchdowns. Und das waren meistens so designte QB-Runs in der Red Zone, Goal-Line, QB-Power-Op, QB-Power-Bash mit QB-Dart. Also all so eine Plays, die designed sind. Und da war keine Gegenwehr. Also du hast gesehen, die Defense konnte das nicht stoppen. Die hatten eine numerische Unterlegenheit. Die haben nicht darauf geachtet, dass sie am Point of Attack einen mehr haben, was du machst beim Football. Sondern da war ein Head-for-Head für UCLA. Die mussten nicht mal viel machen. Und dann waren die engaged, die Penn State Defender, und der spazierte da rein. Und immer wieder, dreimal. Und du hast also wirklich das Gefühl gehabt, da war eine Mannschaft, die total unvorbereitet war und eine Mannschaft, die überhaupt nichts zu verlieren hat. Und besonders auch ein Five-Star-Quarterback, der nichts zu verlieren hat. Und von daher, geiler Sieg, Katastrophe für Penn State. Und das, ja, aber hat man sich selbst zuzuschreiben.
Ja, absolut. Ich fand auch erneut, wie schon gegen Oregon, fand ich das Play-Calling offensiv nicht so, hat mich nicht überzeugt. Also wenn dein Quarterback, der jetzt wirklich nicht der schnellste, mobilste ist, der dein bester Running Back ist am Ende, und du hast aber zwei absolute Monster da am Backfield, dann verstehe ich es nicht, ja, dass es schon wieder so war. Und wie du schon ansprichst, auch defensiv, dass es auch in der Halbzeit keinerlei Adjustments gab. Also das, du hast doch zur Halbzeit gewusst, der Typ, der findet, also ich fand, er hat, die Sache mit dem Nico ist ja immer, der ist ziemlich schnell, der bleibt halt selten in der Pocket, ne? Der ist ziemlich schnell immer, auch schon bei Tennessee, sehr schnell, ich muss los. Und hier haben sie, fand ich, in dem Spiel, hat er natürlich auch diese Momente gehabt, aber nicht so viel. Es war viel mehr designed, und die haben super mutig gespielt, super aggressiv, fand ich. Und von Penn State kam, wie gesagt, ich weiß nicht, ob die auf dem Urlaubstrip da waren, aber es ist natürlich katastrophal. Jetzt hast du zwei Niederlagen, die dich fast schon, also wirklich deine Playoff-Chance ist ja wahrscheinlich noch 1%, wenn nicht sogar geringer bei Penn State. Und das ist, da kommen ja noch die Spiele, über die Imo letzte Woche gesprochen, die kommen ja allererst noch. Wer glaubt denn, dass die jetzt gegen Indiana vielleicht, Iowa vielleicht,
selbst das
Ohio State, keine Chance. Sehe ich nicht, dass diese Mannschaft gewinnt. Und ich finde es so krass, weil dieser Kader ist, wenn du so einen Kader hast und die alle hätten in die NFL gehen können und alle haben sich entschieden, wir kommen zurück aus diesem einen Grund, und dann wirst du einfach mal so, ihr wisst schon was, ist heftig. Ja.
Und du hättest Oregon, die haben jetzt zweimal hintereinander verloren, und du hättest Oregon, kannst du noch erklären, das ist eine Overtime-Niederlage, 30-24, das hat ihnen nicht so geschadet, aber du fährst nach Kalifornien und verlierst gegen UCLA, halbleeres Stadion, da ist sowieso niemand, der da zuschaut, und du fährst dahin und wirst vorgeführt. Und das ist ja die Schlimme. Ich sag mal, geht ja um die Art und Weise. Ja. Ich hasse das ja, aber es gibt diese guten Niederlagen und schlechten Niederlagen. Und das war eine ganz schlechte Niederlage. Weil
das einfach, habt ihr Schuhan schon mal verlieren sehen? Ich kann mich nicht erinnern, dass er mal eine gute Niederlage hat.
Ja, doch. Oh doch.
Ja, sinnbildlich, ne? Das war ja auch das erste Mal, also Stoll hat's ja vorhin schon gesagt, das erste Mal seit 40 Jahren, dass ein Top 10-Team gegen ein ungeranktes Team verliert, und auch auf die Art und Weise, also brutal. Also es ist seit 40 Jahren ist das nicht mehr passiert. Da ist dann auch ganz zu Recht, dass man da dementsprechend aus dem Ranking rausfällt, weil das ist einfach Also das darf dir nicht passieren.
Ja, genau. Und James Franklin, muss man auch ehrlich sagen, dem hang ja immer, ist ja unter Kritik und so. Aber eine Sache, das haben sie auch in den ganzen Podcasts in den USA auch immer wieder betont, was ihm nie passiert ist, ist, dass er gegen Teams verloren hat, die er hätte gewinnen müssen. Also er hat immer gewonnen gegen die Teams, die er schlagen muss, einfach weil es auf dem Papier so war. Das war seine Stärke. Er mag die ganz großen Spiele nicht gewinnen. Gegen die Top-Ranked-Teams, da sieht er eben nicht so gut aus. Aber er hat eigentlich so eine UCLAs dieser Welt, die hat er terminiert in der Vergangenheit. Und jetzt ist ihm das erste Mal passiert, wie er Immo gerade sagte, nach Jahrzehnten passiert ihm so ein Fauxpas. Und das läutet eine neue Zeitrechnung ein in Penn State, bei Penn State und auch bei ihm.
Ja,
Job in Arkansas ist dann wieder offen am Ende.
Ja, es könnte tatsächlich. Also ich bin wirklich gespannt, wie die Saison für Penn State zu Ende geht, weil das ist wirklich, ich glaube, da ist ganz, ganz, ganz viel Druck jetzt auf einmal da. Ganz unabhängig davon, ob man irgendwie noch in die Playoffs kommt oder nicht, aber die Art und Weise, wie man da aufgetreten ist, wie man verloren hat, wo man jetzt steht, das ist ganz weit weg vom eigenen Anspruch. Zum Glück sind sie da aber nicht ganz alleine, denn auch Texas hat es erwischt und ich kann mich an die Jahreszeit nicht erinnern. War es 1968? Irgendwo stand auch, das ist das erste Mal seitdem das Rad erfunden wurde, dass der Preseason Number One und Number Two beide rausfallen aus den Top 25 gleichzeitig. Ja, das war natürlich, Florida ist sicherlich ein deutlich stärkerer Gegner am Ende immer noch als UCLA, muss man natürlich klar sagen. Aber die Erwartung war auch hier eine ganz andere. Ich meine, welches Team kam mit mehr Hype in die Saison als Texas? Keins. Also fängt an mit Arch Manning bis hin zum Safety und ich weiß nicht wem. Die haben einfach richtig viele, richtig gute Spieler. Und sie stehen jetzt auch da. Das erste Spiel, was sie verlieren, am ersten Spieltag gegen Ohio State. Ja, mein Gott, haben wir uns auch drüber ausgekotzt, dass viele Dinge noch nicht rund liefen. Und man muss auch ehrlich sagen, so richtig rund lief es immer noch nicht die letzten Wochen. Gerade das Thema Arch Manning sieht halt immer noch aus wie ein Experiment. Aber das hier war, das war so ein bisschen so ein Mikrokosmos von diesem Experiment-Ding. Ne? Also es gab Momente, wo du sagst, boah, geiler Quarterback, geile Plays. Und dann gab es aber auch ganz viele Sachen, wo du sagst, Hilfe, Halleluja, was passiert da gerade? Ja, auch ein heftiger, heftiger Schritt in die falsche Richtung.
Ja, also ich habe mir das Spiel ja auch angeschaut und du musst auch bedenken, Texas hat die letzten 9 Partien gewonnen gegen Florida. Und dann gehen sie zu Billy nach Hause, Napier, der ja auch gescholten ist im Internet. Ich habe mir mal ein paar Notizen gemacht beim Spiel. Also du hast zum Beispiel bei Florida gesehen, die haben die mit ihrer Defensive Line die Trenches absolut dominiert. Und das ist ein Problem, wenn die Offensive Line dominiert wird von der D-Line. Das ist ein Problem, da in Season wirst du das nicht lösen können. Das musst du, das ist ein vor der Saison Personalproblem. Und da ist der Arch Manning auch arg im Stich gelassen worden von der Offensive Line. Das muss man ganz klar sagen. Und Floridas D-Line sah monströs aus. Also wer hätte gedacht, dass die so ein Potenzial hat, diese Mannschaft. Die haben richtig gut gespielt. Long Drives, ich habe mir Notizen gemacht. Good Run Game, Quick Passing, Screen Works. Und dann ab und zu kommt der Deep Shot, ja, von Lagway. Und das war ganz, ganz interessant zu sehen. Die Defense war tierisch stark, besonders in der ersten Halbzeit. Die haben dominiert. Florida Special Team, die haben einen Punt geblockt. Ja, das darf man auch nicht vergessen, für ein Safety. Und dann hat Texas eben doch in der Abwehr, was keine schlechte Defense ist eigentlich auf dem Papier, haben die eben sehr oft eine 8-Mann-Box gespielt. Und dann hat Lagway da auch mal richtig tief getroffen. Über the top, wie gesagt, Quick Passing Game, Screen Game haben sie toll gemacht, Laufspiel und bupp. Plötzlich kam der Ball von Lagway over the top und das hat dann auch noch funktioniert. Aber ich glaube, so der X-Faktor in dem Spiel war einfach die tierisch gut aufgelegte Defense von den Florida Gators, die ja auch in der ersten Halbzeit Texas bei 87 Yards gehalten haben. Und im vierten Quarter kamen ja nochmal 2 Interceptions dazu von Arch Manning. Gut, da musste er was machen. Aber der arme Junge, der tut mir echt leid. Wir erleben live eine Demontage einer Legende, die noch gar keine Legende war. Und das ist schade, weil der Junge ist, dem wird eigentlich Unrecht getan. Aber der Name wiegt eben schwer. Ja.
Na, das ist wahr.
Ja, der tritt da ein absolut schweres Erbe an, einfach, ne? Dieser Name, diese Dynastie, was dahinter steckt. So, du kommst aus einer Familie, du hast 2 der besten Quarterbacks all time als deine Onkels. Du hast deinen Opa, der eine absolute Spielerlegende ist. Das ist absolut brutal für den Jungen. Und also mir tut er persönlich nach wie vor leid. Ich glaube auch, der hat nach wie vor ein Riesentalent. Natürlich gibt es überall so Warnsignale, wo man jetzt sagt, ja, okay, wir haben alle übertrieben, wir haben den alle viel zu groß gehypt und. Also da mich eingeschlossen, ganz vorne mit dabei. Ich war ja auch Firm Believer in der Offseason, habe gedacht, oh, letztes Jahr die Spiele, die er spielen durfte, war super. Aber man vergisst dann auch gerne mal, glaube ich, gegen wen der alles so bisher abgeliefert hat. Ne? Also bis zurück zu seinem Highschool-Tape, wenn man, da wird ja mal dieser eine Clip rumgereicht, wo der eine D-Liner da irgendwie in, also wirklich einen Moonwalk hinlegt, so langsam war das.
ja, genau.
Also heavy, 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 ne? Also das ist wirklich, ja, aber dann auch auf der anderen Seite hast du einen Billy Napier, der auf einmal wie ein junger Nick Saban coacht, sobald sein Job on the line ist. Also das darf man, glaube ich, auch nicht vergessen bei all den Sachen. Also das ist einfach, ja, Florida, ne, totgesagte Leben länger. Und genau das haben die gezeigt. Also das kommt auch dazu, ne? Also die hat man ja schon abgeschrieben, hat schon gedacht, oh, Billy Napier jetzt hier zwei Niederlagen, na dann weg mit dem. Und wie hoch ist denn sein Buyout? Und
ich finde zum Beispiel interessant, ja, auch die Demontage eines Steve Sarkisian, der jetzt da als Head Coach und Playcaller in Texas, ja, der ja wirklich ratlos war. Der hat ja danach in einem Postgame-Interview gesagt, dass sie konnten nicht laufen, selbst wenn Florida nicht wusste oder nicht erwartet hat, dass sie laufen. Also selbst die Überraschungsläufe in einer Situation, wo man als Defense nicht drauf eingestellt ist, haben sie den Ball nicht bewegen können. Und das ist ein strukturelles Problem. Offensive Line ist ein Problem anscheinend, wurde nicht adressiert in der Offseason. Hätte man natürlich, haben wir alle nicht gedacht. Ja, aber wenn natürlich die Gators da wirklich, die haben gewütet. Die haben da vorne mit teilweise mit 4 Mann Pass Rush, haben die den armen Jungen da zerkloppt. Und das war schon nicht schön anzusehen. Aber ich fand interessant, wie der Sarkisian, der gilt ja als ein super, super OC. Und ist er natürlich, der hat es ja nicht verlernt. Aber es ist interessant zu sehen, was so von nach ein paar Wochen, wie sich das Blatt dreht und wie plötzlich ja auch der jetzt unter Feuer steht und unter Kritik. Ja, jemand, der eigentlich fast unantastbar war, weil er sehr gute Arbeit in der Vergangenheit geliefert hat. Aber anscheinend hat er mit dem Quarterback, Arch ist nicht die Antwort. Ja, also nee, muss man ehrlich sagen, ich habe selten einen so unvorbereiteten Quarterback gesehen wie ihn. Aber das hat eben doch vielleicht nicht mit seiner Athletik und seinem Können zu tun, sondern auch ein bisschen vielleicht mit der ganzen Situation. Der kann einfach mit dieser Situation nicht umgehen und dem Druck. Und wir können immer über Talent, Talent, Talent reden, wenn er es nicht aufs Feld bringt, dann bringt er auch den Longhorns nichts. Ja, und ich glaube, dass der ist eigentlich reif dafür, aus der Schusslinie zu nehmen und einen anderen reinzusetzen, aber das kannst du dir nicht leisten. Der kostet fast 4 Millionen im Jahr und NIL oder in seiner Karriere und der ist teuer. Und irgendwann, fand ich ganz gut, so ein Journalist aus den USA hat mal ganz, ganz nett gesagt, jetzt im Radio, wann fangen wir eigentlich mal an, die Spieler auch verantwortlich zu machen für bestimmte Dinge? Die werden bezahlt. Und ein Arch Manning ist ein Multimillionär. Der Typ verdient richtig, richtig viel Geld. So, also wenn wir immer sagen, der tut mir leid, der Junge, da muss ich auch aufpassen, was ich mache, weil am Ende des Tages ist er ein Profi-Footballer jetzt. Er ist kein Student-Athlete. Deswegen, da hatte ich immer einen Softspot für diese Studenten, die auch ein bisschen Geld in die Hosentasche gesteckt bekommen haben. Kein Thema. Aber das waren immer noch ganz normale Jungs, die da nicht reich geworden sind. Der ist ein Millionär, bevor der überhaupt rauskommt aus der Schule. Und da, finde ich, sollte man dann schon auch anderen Maßstab ansetzen. Und deswegen finde ich jede Kritik richtig. Und ich finde aber auch, die Kritik sollte auch weitergehen auf den Headcoach. Weil Sarkisian muss da jetzt eine Antwort finden. Und wer so viel Geld ausgibt für einen Spieler, der ist dann auch verantwortlich dafür, dass er den vorbereitet auf die Abenteuer, die da auf ihn zukommen.
Ja, also ist tatsächlich ein spannender Punkt mit dem Geld und dass die Jungs dann auch mehr in der Kritik stehen dürfen. Am Ende reden wir natürlich immer noch von Kids, die 19, 20, 21 sind. Zu viel Kritik ist wahrscheinlich auch nicht gesund, aber trotzdem, klar. Und aber ich fand von Anfang an, dieser Hype, dieser Druck, der ist Heisman-Favorit. Der hat 2 Spiele gegen Dorf-Unis gemacht bisher. Also es war völlig, völlig überzogen von Anfang an. Und da stehen die Amis ja leider mittlerweile extrem drauf. Genau. Das ist die Geschichte, die wir uns 2 Jahre lang mit Shadur und Travis Hunter und Papa Sanders in Colorado antun durften. Das ist völlig überzogen und das ist auch nicht fair gegenüber so einem jungen Spieler. Und da ist es natürlich auch wahnsinnig schwer, wie gehst du dagegen an, wenn es einfach trotzdem passiert. Den dann zu schützen, ist irre schwierig. Aber man hatte das Gefühl, so wie die Offense spielt, und deswegen bin ich auch der Meinung, Steve Sarkisian muss ja die meiste Kritik kriegen, der tut ihm auch keinen Gefallen. Ja? Also der schützt ihn mit dem, was er da callt, auch überhaupt nicht. Du hast immer wieder Plays, wo du siehst, warum alle denken, das ist eine Granate, das ist the next big thing. Aber du hast halt auch genug Dinge, wo es nicht läuft, wenn dazu dein Laufspiel nicht funktioniert, deine O-Line nicht funktioniert. Und sie haben, ich glaube, 4 ihrer Starter sind in die NFL gegangen. Also da hast du schon viel verloren, aber heutzutage hat sich Texas dann halt auch entsprechend verstärkt. Also ist jetzt nicht so, als wenn sie die jetzt plötzlich mit irgendwelchen Bauernlümmeln da vollstopfen mussten, die O-Line. Oder eine Sandsäcke dahin stellen.
Kannst du das ja machen, genau.
Genau. Ja. Also so ist jetzt nicht, aber offensichtlich funktioniert es trotzdem nicht. Und wenn man jetzt mal guckt, wo es hingeht, also jetzt hast du am Samstag den Red River Showdown gegen Oklahoma. Ist ja verkehrte Welt, ne? Letztes Jahr war Texas zu dem Zeitpunkt das Maß aller Dinge und hat eine starke Saison gespielt. Und dieses Jahr ist es Oklahoma, die da oben mit abhängen. Dann spielst du in Kentucky, das kriegst du wieder hin. Aber dann selbst Mississippi State, die dieses Jahr echt ordentlich mithalten, ist für mich kein Selbstläufer. Dann geht's gegen Vanderbilt, auch nichts mehr wie ein Selbstläufer.
Das
dann
verlieren
wir. Das ist Lufttor, das ist eine Bye-Week und dann geht's nach Georgia. Viel Spaß. Und
viel Spaß. Ja.
Dann fährst du einmal über Arkansas rüber und dann geht's gegen Texas A&M. Und die haben noch eine Rechnung offen vom letzten Jahr und glaube ich, die sind ganz klar auf dem Weg SEC Championship Game. Also das sieht gerade so aus, als wenn Texas echt so ein 8 Siege und mehr ist nicht drin. Das ist ziemlich,
du siehst,
ist,
aber
ist
du,
heftig.
Aber du, wie du sagst, man sieht es aufblitzen bei Arch Manning. Also ich sehe zum Beispiel, teilweise hat er echte NFL-Würfe dabei. Outside the Numbers, diese komplett schweren Würfe, die man als NFL-Würfe bezeichnet, die weit outside an der Sideline sind, das macht er manchmal wie an der Schnur gezogen. Also ich sehe, was du siehst, dass, oder was auch Sarkisian sieht, dass man sagt, okay, wie kommen die darauf? Weil er ja, die Spiele, wenn du dir die anschaust, wirkt da nicht so. Aber da ist immer mal wieder so ein echter Zuckerpass bei. Aber er muss consistent sein in seinen Ansätzen und das ist er überhaupt nicht. Und ich habe auch das Gefühl, dass manche Dinge, die sie da machen, ja, die sind zum Scheitern verurteilt, weil die Offensive Line einfach nicht gut genug ist und das Spiel ist nicht angepasst daran, weil sie vielleicht dachten, wir sind Texas, übers Portal haben wir uns da die O-Line zusammengebastelt und das wird schon funktionieren, aber also wenn die Gators das mit dir machen und die hatten echt eine echte coole Party bei Arch da hinten, dann bezweifle ich, dass der bis Texas A&M Aggies kommt. Der kann sein, dass der die Saison, also ich habe die echten Bedenken, dass der Junge die Saison nicht durchhält. Also der wird irgendwann auf der Strecke bleiben, so wenn es so weitergeht.
Das wollen wir aber nicht hoffen. Ich meine, es ist natürlich ein spannendes Thema, wenn du eben auch diesen Namen hast und auch tatsächlich ja jeder in deiner Familie, dein Opa ist eine NFL-Legende, deine beiden Onkel sind scheiß Hall of Famer, der eine ist es schon, der andere wird es irgendwann auch noch werden. Und dann hast du deinen Vater, der Pech hatte, ja, gesundheitlich einfach seine Karriere beenden muss, der aber eben auch am College ein absoluter Superstar war und auf dem Weg war, das auch in der NFL zu machen, der Grund ist, warum du der Athletische in dieser Familie bist. Weil deine Onkels sind sicherlich nicht. Also du hast wahrscheinlich wahnsinnig viel, ich meine, du hast, das ist ein Fluch und ein Segen, ne? Du hast so viel Expertise. Du kannst jeden fragen, hey, wie bist du? Ich meine, Opa Manning hat für die Saints gespielt. Der hat nie irgendwas gewonnen. Der weiß, wie das ist, ein Loser zu sein, wie das ist, harte Zeit zu haben. Ne? Und selbst ein Peyton Manning, ich meine, der hat mit Tennessee auch nicht die Natty geholt. Der hat dann T. Martin ein Jahr später gemacht. Also die wissen auch, wie das ist, zu strugglen, ja, und Dinge nicht zu holen. Das ist sicherlich ein super Segen, die in einer Familie zu haben. Auf der anderen Seite ist halt einfach dieser Name auf dem Rücken, da ist einfach diese Erwartungshaltung, ist so krass. Und da bin ich wirklich auch gespannt, wie der in den nächsten Wochen, Monaten damit umgeht.
Und er spielt ja auch bei einer der Schulen schlechthin. Also wo kannst du mehr Druck haben oder wo gibt es mehr Anspruch als bei einer Fanbase wie Texas, die ja wirklich jedes Jahr sagen, oh, we are back, Texas is back, baby. Und. Also der Druck ist da riesig. Riesig.
Ja. Und das ist das reichste Football-Programm.
Penn State nochmal angesprochen, du Immo hattest ja schon die Weissagung, dass sie gegen Indiana, Iowa und Ohio State keinen Blumentopf gewinnen. Du fühlst dich jetzt wahrscheinlich bestätigt.
Also aktuell bin ich auf dem höchsten Ross überhaupt. Ne? Also ich habe schon nach dem Spiel gedacht, boah, was bin ich für eine geile Sau. Ich habe das so nach Motto vorgesagt. Also ich habe natürlich nicht UCLA-Niederlage vorausgesagt. Das konnte wirklich keiner sehen. Aber ja, ich fühle mich da schon sehr rechthaberisch aktuell.
Aber seht ihr dann, bei Texas sind wir schon mal kurz rübergegangen über den Spielplan, der halt brutal ist. Bei Penn State ist er ja ähnlich. Toll, dass ich jetzt hier natürlich Werbung nochmal angezeigt bekomme. Also du darfst jetzt nach zu Hause gegen Northwestern spielen. Da wirst du dich wahrscheinlich ja abreagieren, sag ich mal so. Und dann geht's halt nach Iowa, die immer eine krasse Defense haben. Dann hast du eine Woche frei, dann geht's aber nach Columbus zu den Buckeyes, dann geht's zu Hause gegen Indiana, Michigan State, Nebraska und zum Abschluss noch in Rutgers. Also tatsächlich sieht's aktuell so aus, als wenn ich sage, okay, durch die nächsten vier Spiele kommen sie vielleicht 2-2. Northwestern gewinnst du und dann schlägst du Iowa oder Indiana, Ohio State, keine Chance und eins der anderen Dinge verspielst du wahrscheinlich auch noch. Und von den letzten, selbst von den letzten dreien, also auch ein Nebraska ist kein Selbstläufer. Rutgers ist auch ein sehr physisches Team, die können dich auch echt ärgern. Also, das sieht auch nicht aus, als wenn die Richtung Playoffs marschieren, oder? Also, für beide Teams sieht es doch echt so aus, als wenn das so ein schöner Bowl kurz nach Weihnachten wird.
Ja, ist kein Zuckerschlecken, die dürfen dann irgendwie auf die Bahamas oder so am Ende, gerade so
Mann,
mit
so einem
Bowl-Racket. Oh Mann, Bahamas-Bowl,
auf die Bahamas.
Scheiße. So eine Kacke aber auch. Nee, da am Ende müssen sie nach Idaho, müssen sie ja mal bestrafen, ne? Also schön zum Famous Idaho Potato Bowl. Kriegt James Franklin nach der verkorksten Saison noch eine Kartoffeldusche statt der Gatorade. Nee, es ist ein schwerer Schedule, den sie da haben und auch, also auch die anderen Teams, ne? Das sind alles Teams, die natürlich, ne, Northwestern, Iowa und so kann man immer schön belächeln. Aber wenn sie das jetzt verlieren, also dann wackelt der Stuhl wirklich ganz, ganz stark und also die müssen gehörig aufpassen.
Ich glaube nicht, dass sie, also Ohio State werden sie nicht schlagen und sie werden aber auch nicht Indiana schlagen. Also da nicht in der Verfassung, in der sie jetzt gerade sind. Also unterschätzt Indiana nicht. Die haben zwar noch nicht viele Leute, noch viele nicht gespielt, aber dem Illinois, Nummer 9 gerankt Illinois, haben die 63-10 geschlagen. Das darfst du nicht vergessen. Also Indiana ist legit. Die in die Kette da, ich würde mir da höchst persönlich in die Hosen machen, wenn ich wüsste, die kommen dann irgendwann und gegen meine so unsicher und total vorgeführte Mannschaft, ja, da muss so viel Arbeit wartet jetzt auf ihn. Also ich beneide ihn nicht, er ist ein fürstlich bezahlter Trainer, aber das ist richtig, richtig harte Arbeit und ich glaube, genau, und über sie, wie Imo sagt, überschau mal da nicht Iowa oder übersehe da mal nicht so diese Northwesterns dieser Welt, weil wer weiß, was da passiert. Also wenn du es managst, gegen UCLA zu verlieren, dann kannst du die alle anderen noch verlieren. Also geht immer darum, wie man auch verliert. Ja, und UCLA führungslos mit einem Praktikanten, der die Offensive Plays macht, ganz ehrlich, also das ist eine Katastrophe. Und dann willst du Indiana schlagen, gut, viel Glück, Ohio State, ja, also das sind zwei Niederlagen für mich. Michigan State hat intern eigene Probleme, das ist auch ein großes Team, was struggelt im Moment. Nebraska ist für mich kein Selbstläufer. Nebraska ist Matt Rhule. Die haben einen positiven Record. Und da gibt es die Diskussion, gutes Team, schlechtes Team oder guter Record nur. Die sind ein gutes Team. Ja, und gut, Rutgers habe ich jetzt nicht die Übersicht. Die sind nicht so dolle. 0-2 in der Conference, 3-2 overall. Aber Nebraska ist 4-1 overall. Darfst du nicht vergessen. Also da sind einige Teams, die richtig gut sind.
Ja, und man darf auch nicht vergessen, ne, so ein Rutgers kommt ja am Ende. Was ist da am Ende noch von deinem Team über? Also das könnte dann auch nochmal gefährlich werden. Ne? Oder ist dann überhaupt noch dein Headcoach da? Also wenn du jetzt die nächsten 4-5 Spiele verlierst, dann sehe ich schwarz. Also dann, glaube ich, sind die sich auch für den Buyout nicht zu schade.
Also ich bin sehr gespannt, auch alleine auf das Indiana. Ich will ja nicht so doll hochleben, aber wir reden hier über ein Illinois-Team, was 63-10 geschlagen wurde von Indiana. Und Illinois hat USC geschlagen. Ja, also das ist also Duke geschlagen, ja. Also das ist ein Team, was gutes USC-Team geschlagen hat und verliert 63. Ich bin immer so begeistert, wenn so ein 50-Burger oder plus mehr da passiert innerhalb dieser echt guten Teams.
Ja, wir können ja gerne mal auch eure Meinung, euer Kommentar hinterlassen, ob ihr denkt, dass die beiden Penn State und Texas irgendwie jetzt komplett durchgereicht werden. Oder ob sie vielleicht zu einer furiosen Aufholjagd durchstarten. Ja, wir hatten auch letztes Jahr Teams, die Mitte der Saison mit 2 Niederlagen abgeschrieben wurden und ich sag nur Clemson und am Ende doch in die Playoffs gekommen sind. Lasst es, wenn ihr Believer seid, dann lasst es uns gerne wissen. Wir haben einen Spieler, hatten wir gar nicht angesprochen, beim Auftritt von Florida gegen Texas. Und wir wollen aber, den können wir ja mal als kleinen Aufhänger nehmen, wir wollen jetzt gerade über, ja, richtig geile Freshmen reden. Und Dallas Wilson war sicherlich so eine absolute Offenbarung in dem Spiel, in seinem allerersten Spiel für Florida. 6 Catches für, ich glaube, knapp 120 Yards. Also definitiv ein Difference-Maker. in seinem ersten College-Spiel. Den, mit dem hat Texas scheinbar nicht gerechnet.
111 Yards, ja.
Ja, und
Hammer.
Coach Schuhan hat sich da jetzt mal kurz rausgenommen, weil er der hat viel zu tun. Er muss jetzt irgendwie gucken, dass er Tirol wieder back on the map packt.
Ey, ich war 8 Stunden im Auto. Ich bin gerade aus dem Auto gestiegen. Ich bin jetzt wieder zurückgefahren mit Auto.
Aber, das ist
800
aber
Kilometer.
Siehst du, aber immer nicht. Haben uns auf jeden Fall mal ein paar Namen rausgesucht, die ihr euch durchaus mal anschauen, merken könnt. Von denen ihr auch echt viel sehen könnt, ja, weil die halt auch eine große Rolle in ihrem Team spielen. Immer haut er mal einen raus, ein Freshman, auf den man schon jetzt, mit dem man jetzt schon viel Spaß hat und hoffentlich noch einige Jahre.
Ja, also auf da für mich an erster Stelle, ich möchte ganz gerne mit einem Quarterback anfangen. Ich habe da den Bear Backmeyer von BYU, von der Brigham Young University. Das ist ein junger Quarterback, der eigentlich auch vor der Saison, damit hat niemand eigentlich so ganz gerechnet, dass der spielen wird. Da gibt es natürlich bei BYU die ganze Vorgeschichte, ohne da jetzt riesig drauf einzugehen. Ne? Der alte Quarterback ist weg, da gab es einen Skandal, weil es ja eine sehr streng religiöse Schule und wenn du da ein Mädel küsst, dann oh, oh, oh. Ja, und dann kam es so, dass halt deren Freshman, Bear Backmeyer, ist übrigens der Bruder von Tiger Backmeyer, deren Wide Receiver, deswegen ist er wahrscheinlich auch dahin gegangen, weil der Big Pro schon da war, ja, auf einmal doch spielen durfte und der hat keine Chance seitdem ausgelassen. Also der hat wirklich gesehen, okay, das ist jetzt mein Moment, das ist my time to shine und seitdem ist der Junge wirklich am Ballen, der macht sein Ding, der ist mit ein ganz großer Grund, warum BYU oben mitspielt. Die sind natürlich noch in den Rankings ein bisschen, ja, weit unten. Liegt auch daran, dass du halt einfach noch nicht so ein überkrasses Schedule gespielt hast. Ne, jetzt der letzte Sieg war gegen West Virginia. Das war mal endlich eine Schule, wo du sagen kannst, okay, da ist jetzt wirklich Competition mit drin. Und er wird vor allem von Spiel zu Spiel besser. Also er hatte noch gegen Portland State, gegen Stanford, da war das QB-Rating noch nicht ganz so weit oben. Und jetzt arbeitet er sich wirklich Stück für Stück hoch. Der hat inzwischen eine 1000-Yard-Season, also in der Mitte der Saison ist er jetzt auch bei seinen 1000 Yards angekommen, hat 7 Touchdowns, 1 Interception, hat ein QB-Rating von 73,1 und das ist ein Freshman, ne? Der steigert sich Stück für Stück. BYU ist eine Schule, die auch sowieso immer gute Quarterbacks produziert. Das darf man nie unterschätzen bei denen. Und der macht einfach Spaß. Das ist wirklich ein Freshman, den muss man weiter auf dem Radar haben. Das ist wirklich einer der Gründe, warum BYU auch die nächsten Jahre relevant bleiben könnte, wenn er nicht wegtransfert. Und ja, das ist einfach, also den auf jeden Fall mal weiter beobachten.
Mormon Money.
Und jetzt. Yes. Haben sie ja. Die haben im Basketball übrigens, haben sie ja, glaube ich, den Number One Recruit oder so. Und der ist dann zufällig direkt mal, nachdem er committed hatte, in die Kirche gegangen.
Da hat Gott die Hände drüber. Da hat Gott die Hände drüber. Gott ist mit ihm.
Ja. Na, BYU bringt ja auch tatsächlich immer mal wieder alle 10, 15 Jahre einen richtig guten Quarterback.
Ja.
Das ist ja jetzt nicht so.
Ich erinnere mich an BYU in den 80er, 90er Jahren mit Lavelle Edwards. Die waren National Champion sogar. Die waren richtig, richtig gut. Ja, da kamen auch geile Typen raus. Da gab's
Steve Young, BYU?
Ja,
legendäre. Damals mit Norm Chow als QB.
Legendäre Quarterbacks, legendäre Coaches. BYU ist shit. Die Berlin Adler hatten damals einen BYU Quarterback. Den hatten wir auch. Kein Witz. Lange her. Aber lange ja. Her.
Ja, ich habe auch einen Quarterback. Den hätte Immo wahrscheinlich sonst auch genannt, wenn ich nicht schneller gewesen wäre. Ich hatte ihm 24 Stunden Zeit gelassen, auf die Nachricht zu antworten. Bryce Underwood, der Heilsbringer in Michigan. Ich war letztes Jahr lustigerweise gerade drüben und war bei einem Red Wings Game in Detroit und hatte aber einen Michigan Sweater an, als gerade die Twitter-Welt explodierte. We got him. Er kommt. Und ich weiß nicht, von wie vielen Leuten im Stadion ich angesprochen wurde. Er kommt. Wir haben ihn. Und er war dann auch bei dem Spiel. Ich war ein paar Tage Spieler beim Spiel in Michigan und er war an der Sideline. Ich auch. Wir haben uns aber nicht Hallo gesagt. Er war mir nicht wichtig genug. Ihr kennt das Problem, ja.
Ja.
Nein, yes. Aber ich finde krass, der ist ja vielleicht nicht mit ganz um Hype reingegangen wie Arch Manning, aber doch mit wahnsinnig viel Hype. Ja, also der Typ verdient ja 10,5 Millionen bei Michigan pro Saison. Das kriegen wir in 100 Jahren nicht hin. Also hast du einen irren Druck, auch als Coach, den musst du eigentlich spielen lassen. Und ich finde, der performt einfach deutlich besser, wenn ich es mit einem Arch Manning vergleiche. Ja. Der hatte auch in seinem zweiten Spiel gegen Oklahoma, hat man gesehen, na, der ist noch nicht so weit. Ne? Da war die Completion Percentage unter 40% und die haben ihn auch komplett gar nicht laufen lassen. Aber seitdem finde ich, hat er wirklich in jedem Spiel eine Steigerung gehabt. Gegen Nebraska, fand ich, war das schon vor allen Dingen am Boden ein sehr anständiges Spiel. Jetzt am letzten Wochenende gegen Wisconsin war es genau andersrum. Die Badgers haben das Laufspiel größtenteils ziemlich lange echt aus dem Spiel genommen und er musste das erste Mal als Passer überzeugen. Und es war auch sein bisher bestes Game als Passer mit knapp 68% Completion Percentage, 270 Yards und einem Touchdown. Auch nur ein Sack gefressen. Also ich finde, der entwickelt sich sehr angenehm. Also das ist, sie sind noch nicht so abhängig von ihm, wie das bei anderen Schulen vielleicht von Spielern der Fall ist, weil sie eben ein sehr, sehr gutes Laufspiel haben. Aber ich finde es, ich hätte tatsächlich nicht erwartet, dass der direkt so drin ist und in jedem Spiel einfach solide abliefert. Also das geht gar nicht darum, dass er jetzt in jedem Spiel schon Übermenschliches macht. Das werden wir auch noch sehen. Aber ich finde, wie er sich steigert von Spiel zu Spiel, immer du kannst das auch nicht bestätigen, finde ich einfach, dass es wirklich Spaß macht, dir zuzusehen und wirklich das, ich hab Bock, den noch 1, 2, vielleicht sogar 3 Jahre, wenn wir Glück haben, noch zu sehen bei Michigan.
Ja, also der macht Spaß zu gucken. Ich hoffe auch, dass man ihn dann natürlich nächstes Jahr dann in Deutschland sehen kann, wenn hoffentlich das Frankfurt-Spiel stattfindet. Das ist ja immer noch in der Schwebe. Ja, und da, ich finde bei dem auch schön, da merkst du, wie es halt ist, wenn sich ein Quarterback ohne diesen Riesendruck, wie jetzt zum Beispiel ein Arch Manning hat, noch entwickeln darf. Das hilft dem bestimmt auch, dass da nicht im Bundesstaat Michigan so eine ja gottlose Erwartungshaltung und so ein Druck mit herrscht. Natürlich, man gewinnt auch, das hilft natürlich riesig dazu, aber der entwickelt sich sehr schön und das macht Spaß.
Ich finde auch, dass Michigan, wir haben noch vor einer Woche haben wir anders geredet über Michigan, aber ich finde schon, dass wenn der so abliefert, wie er abgeliefert hat jetzt letzte Woche, dann ist das eine echte gefährliche Mannschaft. Also ich finde Michigan, und ich habe nicht viel Gutes an Sharon Moore, dem Head Coach, gelassen. Ich fand blöd da mit dem ganzen Skandal, mit dem Signals. Aber am Ende des Tages muss man ehrlicherweise anerkennen, dass er einen guten Job macht. Und die haben eine echt gute Mannschaft. Und ich glaube, down the road werden die noch richtig gefährlich für manche Teams. Ich bin auch ein großer Fan von Justice Haynes, der Running Back. Der ist für mich jemand, der liefert jede Woche ab. Das ist einer der Top Running Backs für mich im College Football. Das habe ich aber in Woche 1 schon gesagt, dass der mir nach dem ersten Spiel, was ich gesehen habe, hat der mir schon super gefallen und ein Lichtblick im Angriffsspiel bei Michigan. Michigan ist richtig gefährlich, weil Michigan hat gutes Personal. Und wenn der Quarterback funktioniert, der sehr teuer ist, dann nehmt meine Worte mit. Die werden noch ein gehöriges Wort mitsprechen, ganz, ganz sicher.
Das hören wir doch gerne. Immer. Hast du noch einen auf Lager?
Ja, einen Spieler habe ich noch, und zwar den Malachi Tony von den Miami Hurricanes, ein junger Wide Receiver bei denen, der hat jetzt, sag ich mal, gute Performances hingelegt die letzten Spiele. Hat auch gegen FSU mit 7 Reception, 107 Yards, 15 Yards pro Carry, 15 Yards pro Reception und 2 Touchdowns, eine absolute Performance hingelegt. Der war auf jeden Fall, ja, der hatte sowieso schon gute Spiele und der war sowieso ja ein gesetzter Starter und. Aber das war für mich nochmal persönlich so ein Breakout-Game, was der Junge da abgeliefert hat. Und der ist auf jeden Fall, den muss man, also sowas von auf dem Radar haben, vor allem auch nach diesen 44 Yards Catch, den er da hingelegt hat und das lange Ding, also wirklich, ja, absoluter Baller.
Aber kein Geheimnis. Habe ich auch schon. Ja. Nach dem ersten Sieg von ihm, wo wir über Beck gesprochen haben, wie toll der war, war er mit Abstand der auffälligste Spieler bei Miami und der ist super, super explosiv und ja, also für mich ist das keine Überraschung.
Ja. Man vergisst halt gerne, dass der noch ein Freshman ist. Ja, das hat mich genau. So, also wo ich nochmal dann recherchiert habe und geguckt habe, warte mal, der ist Freshman? Das war meine erste Reaktion. Da war ich so, also der ist wirklich, ja.
Wahnsinnsspieler.
Ja.
Ich habe auch noch einen Receiver, DeCorey Moore, Freshman Oregon. So ein kleines, wiesel, flinkes Kerlchen. 5'11", also kein Riese. Ja. Aber 19 Catches, auch schon 300 Yards knapp, 2 Touchdowns im Schnitt. 15,6 Yards pro Catch. Ist natürlich in der Offense von Oregon, wo einfach so viele Playmaker rumrennen immer. Egal, ob du jetzt ein Run-Game hast, Passing-Game. Du hast einfach immer geile Playmaker. Da fällst du vielleicht nicht so auf. Ich finde trotzdem, dass der auch eher von Spiel zu Spiel sich krass gesteigert hat. Ich fand so das erste Mal gegen Oklahoma State hat er so einen 65-Yarder gehabt. Da hast du das erste Mal, oh, hallo. Und jetzt gegen Penn State war er halt die Waffe, ne, im Passspiel. 7 Catches für 89 Yards. Also wirklich der Go-To-Guy für seinen Quarterback und das als Freshman in so einem großen Spiel, das finde ich schon ziemlich beeindruckend und sicherlich einer von vielen Oregon-Receivern, die immer wieder Spaß machen und die wir dann wahrscheinlich auch irgendwann mal in der NFL sehen werden.
Ja, der fällt auch tierisch auf und der hat einen Schnitt von 15,6 Yards pro Catch. Da siehst du mal, was das für eine explosive Rakete ist, der Junge. Also der hat einen Firecracker am Arsch und der ist richtig gut.
Firecracker im Arsch. Schon, ey, du bist ja heute richtig.
Er ist nur 1,80 groß, 88 Kilo. Also ist jetzt kein großer. Wenn du überlegst, er ist Freshman, der wird noch ein bisschen was raufpacken in den nächsten Jahren. Also da, das ist echt ein, wenn er bleibt. Und nicht
ja, ich glaube, also wenn du bei Oregon so eine Nummer bist, dann werden die schon Wege finden. Dann wird schon noch ein paar Euro in der Nike-Schachtel drin sein, glaube ich.
Kriegst du die neuesten, die allerneuesten Air Jordans. Limited Edition gibt nur 50 Stück, aber du kriegst sie, wenn du bleibst.
So sieht's aus. Ja, da haben wir euch mal ein paar mitgegeben. Gibt natürlich noch genug andere, die man sich angucken kann. Also ob es der Quarterback von Cal ist mit einem furchtbar nicht aussprechbaren Namen, auf der liefert absolut ab. Auch Maryland hat einen Freshman-Quarterback, der sie gut über Wasser hält aktuell. Also das finde ich generell spannend am College-Football, die Entwicklung, dass du so junge Spieler, vor allen Dingen auf dieser Quarterback-Position, doch immer häufiger siehst. Also dass sie mutig genug sind, auch die Coaches zu sagen, lass mal spielen. Klar, wenn jetzt Geld noch eine Rolle spielt, ist es vielleicht auch nicht immer so einfach, Nein zu sagen. Also die Leute, die den bezahlen wollen, natürlich sehen, dass er spielt. Aber trotzdem finde ich das spannend zu sehen.
Ja, und schreibt mal in den Kommentaren, wen ihr habt. Wer ist euer Freshman, die Offenbarung für euch? Wie gesagt, da gibt es sicherlich einige, die wir übersehen, die wir nicht auf dem Radar haben und die vielleicht bei eurem Lieblingscollege einschlagen wie eine Bombe. Würde mich mal interessieren.
Und wenn ihr noch einen Senior kennt, der vielleicht unterm Radar schwimmt, irgendwo in der D3 oder D2, dann schickt Chuan auch mal eine E-Mail an coachchuan@raiders.at, da sucht noch einen Quarterback wenigstens. So, ja. Dann lasst uns doch zum Abschluss wie immer gucken, was nächste Woche so anliegt. Es gibt viele gute Spiele.
By the way, Entschuldigung, ganz kurz, CJ Carr von Notre Dame ist ein Freshman, der Quarterback.
Der ist auch ein Freshman, ne? Aber ja, ich glaube, er war Redshirt, ne?
Das ist,
come on.
Freshman,
come on.
Ja, dann können wir noch den neuen
Pit schauen dürfen schon.
Ja, dann dürfen wir ja noch den neuen Pit QB an der Stelle auch einwerfen. Die haben ja diese Woche oder letzte Woche haben sie ja den Quarterback ausgewechselt. Ich glaube auch Redshirt Freshman. Mhm. Ja.
Genau, fiel mir ein, weil CJ Carr, mir fiel ein, dass der natürlich bei Notre Dame und der spielt ja auch geil. Toll über 1000 Jahre. Hat er schon
aber auch. Macht Bock.
11 Touchdowns und nur 2 Interceptions. Ja, da muss man schon, ist schon ein guter Mann. Gut, Entschuldigung, Stolle, hab dich unterbrochen.
Alles gut, dann lass uns über die nächste Woche reden. 3 Spiele haben wir uns rausgesucht. Also ich muss dazu sagen, ich wollte eigentlich South Florida, North Texas, aber aus irgendeinem Grund glaubt noch keiner an diese Partie. Nein, es gibt natürlich auch noch schönere Spiele. Also nehmen wir aus der Big Ten, haben wir uns 1 ausgesucht. Ohio State zu Gast in Illinois, die Nummer 1 zu Gast bei der Nummer 17. Schuan, du bist ja auch mittlerweile ein Illinois-Fanboy. Glaubst du, dass die Fighting Illini da wirklich eine Chance haben?
Tough. Aber, hey, alles ist möglich. Aber Ohio State ist schon richtig, richtig komplett. Die sind Nummer 1 aus einem Grund. Die sind wirklich eine gute Mannschaft. Die sind eine Mannschaft, die bisher auch ihre Vorschusslorbeeren auch gerecht geworden ist. Und das muss man ehrlicherweise sagen. Also es ist schon beängstigend gutes Team. Das muss man schon sagen. Und gefallen mir also sehr, sehr, sehr gut. Aber es ist Illinois ist, 5-1 und 2-1 in der Big Ten. Also die sind ein Team, was du nicht übersehen darfst. Kommt aber drauf an. Du hast gesehen, wie Penn State, Clemson, wie die Teams übersehen und Texas. Also was ist heutzutage denn eigentlich gesetzt? Aber Ohio State wirkt schon ziemlich, ziemlich solide. Ich glaube nicht, dass Illinois das macht.
Ja, was meinst du, Imo?
Ja, ich gehe da mit. Also ne, die Chancen sind nie null, aber also mehr als 10% gebe ich denen nicht von der Chance her. Also das ist schon, ja, es ist eine super schwere Aufgabe. Es ist ein undankbarer Gegner. Natürlich statistisch, wenn man darauf jetzt gucken würde, dann könnte man sagen, ja, aber Illinois hat doch bessere Stats und, ja, aber come on, ne? Also Ohio State ist zurecht auf der 1.
Ja, ich finde zum Beispiel auch den Julian Sayen, den Quarterback, sehr, sehr stark von Ohio State. Der Running Back, geiler Name, Bo Jackson, die haben echt gute Spieler, ja. Und Julian Sayen ist so im Schatten von den ganzen hochgelobten Mannings dieser Welt, entwickelt er sich zu echt einem guten Spieler und da ist eine Bank da hinten und ich finde, dass sie sehr gut spielen im Moment und auch den besten Spieler im College Football, der Wide Receiver Jeremiah Smith, ist er immer noch. Ja, und der Witz ist, die haben ja noch diesen anderen auf der anderen Seite, Kane, der ist ja der auf der anderen Seite, der Wide Receiver. Der Witz ist, dass du ja den Jeremiah Smith kannst du nicht one-on-one covern, aber jetzt haben sie mittlerweile auch auf der anderen Seite, ich versuche mal rauszufinden, wie er heißt, dass der natürlich auch genauso gut ist. Ja, Carnell Tate ist auf der anderen Seite, war mir gar kein Begriff. Mittlerweile ist der Typ genauso produktiv wie Jeremiah Smith. Und jetzt hast du so ein Lightning und Thunder da draußen. Und die Teams werden verrückt, weil du kannst Smith nicht one-on-one covern. Der ist wirklich special, ja. The chosen one. He is him, ja. Und dann hast du auf der anderen Seite einen Carnell Tate, der jetzt plötzlich sich in den Vordergrund spielt und auch Double Coverage verlangt von dir. Also die sind beängstigend. Und da wird, glaube ich, Illinois, die super stark sind, werden da aber, glaube ich, nicht mithalten können.
Ja, ich meine, Ohio State, da werden ja Wide Receiver irgendwo gezüchtet, glaube ich, im Labor. Also da gibt es ja kein Jahr, in dem die nicht eine ersten Runde die letzten Jahre rausgebracht haben. Sehe ich eigentlich ähnliches Spiel. Vor allen Dingen bin ich so ein bisschen Brett Bielema, der Illinois Head Coach, war ja auch mal Wisconsin Head Coach. Und in der Zeit war es jetzt auch nicht unbedingt so, dass er so eine Spiele wirklich mal regelmäßig gewinnen konnte. Ich glaube, dass Illinois eine Chance hat, wenn sie von Anfang an bereit sind, Risiko zu gehen und wirklich Ohio State so ein bisschen, sage ich jetzt mal, versuchen, auch auf einen aufs Maul zu gehen. Weil ich finde, Ohio State ist bisher nur so hochgesprungen, wie sie mussten. Ich finde jetzt nicht, dass sie überragend gespielt haben. Also ich fand schon, gegen Washington haben die sich schwer getan. Gegen Ohio war die erste Halbzeit auch nicht überzeugend. Es war immer so ein bisschen, Da wäre mehr möglich gewesen. Ist alles okay und sieht alles gut aus, aber irgendwie haben sie mich noch nicht so abgeholt wie jetzt in Miami zum Beispiel. Oder in Oregon auch. Deswegen, das ist so ein Spiel, wo ich von Ohio State eigentlich erwarte, dass sie mal höher springen müssen, weil sonst könnte es eng werden. Denn du hast so mit Luke Altmaier, ist, glaube ich, der einzige, wenn ich mich nicht irre, der einzige Quarterback in der FBS, der noch kein Turnover hatte. Das ist ein richtig guter Quarterback.
Aber
richtig erfahrener Junge. Und deswegen, wenn Illinois bereit ist, auch ein bisschen Risiko zu gehen, dann könnte das ein interessantes Spiel werden. Ansonsten wird es eher wieder so ein 63.
Müssen sie. Gebe ich dir voll recht, sie müssen all-out Risiko gehen, weil nochmal Julian Sain, 80,2% Completion Rate, der Typ komplettiert 80% seiner Pässe. Also der ist ein richtig guter Quarterback, 13 Touchdowns, 3 Interceptions oder 2. Der ist da nicht weit hinter Luke Altmaier hinterher und der ist eben wahnsinnig effektiv im Completen der Bälle, weil über 80% Completion Rate ist excellent, excellent. Und das muss man ganz ehrlich sagen, da müssen sie Risiko spielen. Da müssen sie ein bisschen wie UCLA Onside Kick gleich zu Beginn oder so ein Crap machen, um Possessions zu erobern. Ja. Dann haben sie eine Chance und sie müssen in der Defense funktionieren. Die müssen einfach die beiden Receiver stoppen und das Passing Game unterbinden. Und da müssen wir sehen, ob sie da die Waffen haben.
Das stimmt.
Ja,
ja, dann gehen wir aufs nächste Spiel. Da gehen wir wieder in die SEC, weil SEC müssen wir auch haben. Alabama gegen Mizzou. Schu, du warst ja eben noch so der Meinung, du weißt nicht, ob Mizzou wirklich so, warum die an 14 gerankt sind, Alabama an 8. Der Grund ist wahrscheinlich Mr. Hardy, der Running Back, der quasi 7 Yards pro Lauf hat. Nicht ganz so schlecht. Also eine ganz klare Waffe für Mizzou. Ja, aber Alabama wieder erstarkt, ja, und auch gleich, wie gesagt, ein Top-10-Team jetzt auf einmal wieder. Seht ihr hier eine Chance, dass Missouri hier die Überraschung schafft und sich selber zu einem SEC-Contender machen kann?
Glaube ich nicht. Mach du mal.
Ja, ja, also wenn es ist wirklich eine Überraschung. Also das glaube ich schon. Ne? Also Alabama hat eine ganz, ganz, ganz starke Defense, haben wir ja auch vorhin drüber geredet. Also das ist einfach, das wird schwer. Das wird es auch schwer sein, dann ein Running Game aufzubauen. Natürlich, man muss ganz klar sagen, Ahmed Hardy, ne, wirklich, also Dark Horse Heisman-Kandidat aktuell mit dem, was er dann als Running Back abzieht, der trägt ja wirklich das Team teils alleine nach vorne. Also stimmt ja natürlich nicht ganz. Pre-Bruler, der Quarterback, macht auch bisher ein gutes Spiel und. Gutes Team, gut overall, viel verteilt, aber natürlich, das Running Game ist super stark. Und das ist halt das Problem für Missouri. Dadurch, dass vor allem das Running Game das alles trägt, kannst du dich natürlich sehr gut darauf einstellen, was der Gegner spielt.
Und ich glaube, da hat Alabama einfach definitiv die Nase vorn und wird, sobald sie das stoppen, nimmst du halt komplett das Gas aus dem Tank und dann ist Feierabend. Also da ist Schicht im Schacht. Das wird schwer. Missouri bisher ungeschlagen, das darf man nicht vergessen, darf man nicht unterschätzen. Ne, haben bisher einen sauberen Job gemacht, aber natürlich, die haben gegen Central Arkansas, Kansas, Louisiana,
das ist
also
Problem.
Louisiana Monroe, ne?
Du kannst fünf
South Carolina, ich finde jetzt Kansas und South Carolina also, sind jetzt auch keine.
Ja,
ja, nee,
es sind, aber das, also es sind schon gute Gegner, aber das ist noch ein großer Unterschied, finde ich, zu dem, was Alabama. Also ja, Alabama ist einfach dieses Jahr, das ist eine andere Welt. Das ist also wirklich, man merkt dieses Jahr, finde ich, so bisher zu den Teams, die sich jetzt so in der Top 10 da irgendwo so festgesetzt haben, da wirklich mitspielen, die haben nochmal einen ganz großen Unterschied. Also South Carolina haben wir auch zwischendurch gedacht, boah, die sind super, also super stark, aber ey, hat sich auch sehr so ein bisschen entzaubert.
Die Mizzou ist 5-0 in der SEC sind sie 1-0 in der Conference. Und ich bin ganz bei dir, Immo, die haben ja noch gar nichts gespielt. Die englischen Wochen kommen jetzt. Die haben jetzt mit Alabama ist der Startschuss für die harten Wochen bei Mizzou. Die spielen Alabama, Auburn, Vanderbilt, Texas A&M, Aggies, Mississippi State, Oklahoma und Arkansas am Ende. Das kann ganz schnell in 5-5 oder was auch immer werden in den nächsten paar Wochen hier. Also die spielen einen Mega-Schedule jetzt. Und vorher haben sie sozusagen diese Ausruh, die Kreuzfahrt über den Wannsee gemacht, ja, mit Central Arkansas, Kansas. South Carolina ist ein Signature-Win, den muss ich ihnen lassen. Da sind sie ein bisschen in stürmische Gewässer gekommen, bei Templin irgendwo in Berlin. Aber ansonsten, UMass war der letzte Sieg von ihnen. 42-6, come on, man. Jetzt, du spielst UMass eine Woche und danach Alabama, nach Alabama Auburn, dann Vanderbilt mit einem Pavia, der da verrückt spielt. Keine Chance. Also ich glaube, das wird richtig hart. So mal ihr Quarterback hat knapp 1.000 Yards, aber 1.200 Yards, Bo Prebula. Ahmad Hardy ist ein guter Running Back, aber der wird einen Kopf voll haben. Ich glaube, das endet jetzt, oder der Beginn des Schreckens passiert jetzt gegen Alabama und dann wird es ein Schrecken sein, der erst endet, 22. November vielleicht.
Ich bin da tatsächlich anderer Meinung. Ich glaube, dass Missouri ist mittlerweile ziemlich gefestigt die letzten Jahre. Ich fand, Missouri war in den letzten Jahren immer wieder vorne mit dabei, immer wieder gute Saisons gehabt, gute Spieler gehabt. Du hast einen Running Back, den musst du erstmal stoppen. Ja, und ich finde aber, Bryce Prebula schlägt sich echt ordentlich. War letztes Jahr der Backup von Penn State, der war ja die arme Sau, die sich dann über Weihnachten entscheiden musste, will er mit Penn State versuchen, einen Natty zu gewinnen oder will er irgendwo spielen im nächsten Jahr, da muss er jetzt ins Transfer Portal und hat sich entschieden, er will lieber spielen. Und ich finde, er verkauft sich bisher relativ teuer, ist jetzt nicht überragend, aber es war bisher auch nicht nötig. Ich glaube, dass das tatsächlich eine enge Kiste wird. Ich glaube, dass kein Selbstläufer für Alabama wird. Aber lass uns überraschen. Und dann haben wir als drittes Spiel haben wir noch ein Big 12 Matchup uns rausgesucht. Wir haben sie schon angesprochen. BYU ranked Nummer 18, 5-0 auch ungeschlagen. Spielen in Arizona, die auch einen ordentlichen Start hatten. 4-1, 1-1 in der Big 12. Und ja, gab einige Spiele, die so, sag ich jetzt mal, in der Region stattfinden. Also Arizona State gegen Utah zum Beispiel. Also wo ein ranked Big 12 Team gegen ein unranked Team spielt. Ich finde die Big 12 generell wahnsinnig unpredictable. Also ich bin auch immer noch nicht überzeugt davon, dass Texas Tech das Ding gewinnen wird. Deswegen finde ich, da sind sehr viele Spiele, wo sehr viel passieren können. Glaubt ihr, dass Herr Bachmeier mit BYU in Arizona gegen Fifita bestehen kann?
Ja, es wird eine schwere Nummer. Also ich finde vor allem Fifita, der wird gerne unterschätzt, ne? Der wird immer übersehen, weil er so klein ist. Also
wahrlich, wirklich,
aber der ist übersehen. Ja, der ist, ich habe den mal kennengelernt, da war der noch in der Highschool. Also der ist wirklich nicht groß, der ist, also ich müsste lügen, wenn der so groß ist wie ich. Der wird zwar als 5'10 gelistet, aber der ist eher 5'9. Übrigens ganz herzliche Familie an der Stelle möchte ich erwähnen. Aber der ist halt, der ist ein Dog, der ist ein absoluter Athlet, der ist auf den Beinen super mobil, der bringt die Dinger an, der ist ein Leader, der hat einfach so eine Confidence und das ist wirklich jemand, also der Grund meiner Meinung nach, warum Arizona so gut ist, ist auch dieser Quarterback und der bringt da so viel rein in das Team und das ist, ja, diese ganze Kombination, also Arizona vergisst man gerne auch mal, ne, liegt natürlich auch immer an diesen West Coast Zeiten hier, insbesondere in Deutschland, dass man die nicht so ganz mitbekommt. Aber die sind stark. Die sind richtig, richtig stark. Die haben eine bittere Niederlage gegen Iowa State einstecken müssen. Man sieht auch vom Schedule her so die ersten beiden Spiele natürlich easy Ding. Ne, Oklahoma State ist das letzte Spiel, kannst du auch nicht einschätzen, weil Oklahoma State ist natürlich aktuell Land unter. Ist wirklich problematisch. Wiederum BYU, die haben, sag ich mal, sich bisher sehr solide geschlagen. Das ist ein typisches Big 12 Game, würde ich sagen, so von der Strength of Competition. Ich glaube, das wird ein sehr even Game werden, trotz allem. Also natürlich, die Buchmacher sehen da BYU ganz weit vorne und, aber das wird, glaube ich, eine deutlich engere Kiste, als man denkt. Und das wird ein richtig spannendes Spiel, weil da zwei wirklich sehr athletische und sehr gute Teams gegeneinander spielen. Und das, was es am Ende für BYU so schwer machen wird, ist einfach dieser Arizona-Heimvorteil. Weil wenn Arizona will, dann machen die richtig Party und dann reißen die richtig die Hütte ab, wenn sie wollen. Und das wird ein, also Stadium Pulse kann ganz oben sein.
Ja, ich habe BYU gesehen, ein Spiel. Habe ich mir mal ganz reingezogen, nicht nur Highlights, habe ich mir jetzt ganz reingezogen. BYU ist eine gute Mannschaft, du, die sind ziemlich gut. Auch von der Athletik und wie die spielen. Die spielen ein bisschen anders. Die spielen einen sehr verrückten Style. Die sind sehr emotional, also die fliegen da rum. Du hast da, ich kann es gar nicht beschreiben. Das ist nicht so eine Maschine wie Alabama, so dieses, sondern das ist so ein Haufen wilder Kerle, die da rumspringen und wahnsinnig, wahnsinnig einsteigen in die Sache. Das ist mir aufgefallen, ja. Arizona, ja, ich schau mal gerade, haben Hawaii geschlagen. Ja, ist eben mit Brent Brennan, ist ja der Head Coach, der war San Jose State oder so, hat da ganz guten Job gemacht. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, BYU, weil ich sie gesehen habe und weil ich weiß, wie die spielen, werden, glaube ich, das Ding machen. Also, es ist auch nicht sehr ausgeglichen. Also, auch bei den Matchup-Predictor sind die mit 70% vorne und das hat einen Sinn, hat einen Grund, weil wenn du dir ein Spiel anschaust von BYU, das ist bei mir genauso wie bei Washington, University of Washington, das sind Teams und Oregon, die sind mir aufgefallen, dass die sehr athletisch sind, sehr fast, sehr, sehr aggressiv einsteigen und das hat mir gut gefallen. Die sind körperlich nicht unbedingt die größten Mannschaften, aber finessmäßig fallen die einem auf und da müsste Arizona ziemlich gut sein, wenn sie die niederringen wollen, meiner Meinung nach.
Ja, ich bin tatsächlich, ich glaube, dass es auch hier ein enges Spiel wird. Ich glaube, das wird so ein richtiger Offensiv-Showdown. Ich meine, die Big 12 ist jetzt selten für krasse Defense außerhalb von Utah bekannt. Deswegen glaube ich, dass das ziemlich wird entertaining. Und ich finde halt BYU's Schedule bisher noch nicht so, dass ich sage, oh wow. Also ich finde, in West Virginia zu schlagen, ja, West Virginia ist 0-3 in der Big 12. Colorado mit Ach und Gach geschlagen, die wissen wir alle, ist dieses Jahr nicht das Gleiche, was sie letztes Jahr waren und davor die Spiele, die sind natürlich so geschenkte Gegner. Arizona hat zumindest Kansas State geschlagen, die sicherlich auch einen schweren Stand dieses Jahr haben, die aber ein talentiertes Team sind. Deswegen, ich glaube, die werden BYU alles abbringen und wie immer schon sagt, der Fifita ist halt so ein kleiner Bullterrier.
Das ist Zünglein an der Waage.
Ja, und ich glaube, der, wenn der in der Lage ist, seine Plays zu machen, dann glaube ich auch, dass er dieses eine Play mehr machen kann. Weil der Bachmeier ist halt immer noch ein Freshman und da kannst du ein geiles Spiel mal haben, du kannst aber, und das ist dann auch okay, einfach auch mal einen schlechten Tag haben. Und das ist ein gefährliches Spiel für BYU, glaube ich.
Ja.
Yep. Totenstille hier im Saal. Ja, dann sind wir für heute auch schon durch. Es sei denn, wir wollen wieder. Habt ihr noch eine Bold Prediction? Habt ihr noch irgendwas auf? Also Immo, ich meine, du kannst ja, hast ja jetzt einen Freifahrtschein nach dem Camp-Fading.
Eigentlich möchte ich lieber nichts sagen, weil wenn man zu viel raushaut, so dann habe ich Angst, weil
irgendwann wird's schlecht, meinst du?
Ja, genau. Irgendwann wird's schlecht und irgendwann haue ich so einen grottigen Take raus. Ich möchte mich ein bisschen noch diese Woche auf meinem Penn State Take von letzter Woche ausruhen und eigentlich da weitermachen. Also da schließe ich mich weiterhin an. Also ich sag's sogar so weit, also wenn's nach wie vor so weitergeht, dann war's das. Dann war das die letzte Saison von James Franklin bei Penn State.
Ich glaube Indiana, Oregon.
Ja.
Ich glaube, die sind beide 5-0. Das wird ein geiles Spiel. Und ich glaube, Indiana wird Oregon entzaubern. Bold Prediction.
Das ist allerdings ein Take. Also da würde ich tatsächlich das gar nicht mitgehen.
Das macht da keinen Spaß sonst.
Also ich finde es wahnsinnig faszinierend, was aus Indiana in diesen anderthalb Jahren geworden ist, seitdem der Coach da ist. Und
die das Transfer Portal einfach perfektioniert haben. Das muss ja dann auch immer wieder funktionieren, wenn du so viele Leute reinholst, ne? Ist ja nicht automatisch so, aber trotzdem bin ich so, bei Indiana sehe ich immer noch das Spiel letztes Jahr gegen Ohio State und da wurden sie einfach völlig zerstört. Und ich finde, an 7 gerankt finde ich viel, viel zu hoch für Indiana. Also das ist so der erste, ja, Illinois, alles schön und gut, aber das ist jetzt hier wirklich der erste Big Player. Und jetzt gegen den Türsteher, dass der dich einen Club lässt, ich glaube, da fängst du dir eine ein.
Bold prediction. Hey, that's why it's called that.
Ist ein geiler Take. Ich setze noch einen drauf, okay?
Alright.
Texas schlägt Oklahoma.
Ah!
Ich glaube, also die Red River Rivalry ist halt so, das ist eigentlich, finde ich, ist ja eh eine der bekanntesten und besten Rivalries sowieso im College Football. Und ich finde es vor allen Dingen cool, dass das so eine der wenigen ist, die halt so Mid-Season dann stattfinden. Und nicht, meistens sind ja Ende der Saison. Ist also immer so ein Hinguckerspiel. Und ich, solange ich jetzt zurückgucke, kann ich mich immer wieder an diese Spieler erinnern, dass der Underdog in diesem Spiel einfach abgeliefert hat. Aus irgendeinem Grund, klar, der Grund ist klar, du bist der Underdog und spielst gegen den allergrößten deiner Rivalen. Und das ist, wenn du da nicht motiviert bist, dann brauchst du gar nicht mehr auflaufen. Und ich sag, hey, Arch Manning feiert seine Coming-out-Party gegen Oklahoma. Wir müssen ja mal ohne Matthias spielen. Also.
Gegen die Defense, okay. Huh? Good luck. Oklahomas Defense ist bärenstark. Also wenn sie sich so präsentieren wie letzte Woche, dann hat sich das relativ schnell erledigt mit Arch Manning und Sarkisians Offense. Aber Athleten rennen auch in Texas noch rum und die sind alle da. Und wenn sie das irgendwann alles auf eine Ebene schaffen, warum nicht? Ist eine bold prediction.
Es ist, so wie Indiana halt.
Genau.
Bold. Ja gut, dann sind wir durch. Haben wir wieder fast die anderthalb Stunden geknackt. Herrlich. und dann wünschen wir euch da draußen wieder eine spannende College-Football-Woche, Wochenende. Und dann sehen oder hören wir uns nächste Woche wieder. Mal gucken, was es dann für Dramen, Überraschungen, Sensationen und wer weiß noch, was alles gibt. Und wenn ihr auch mal eine Idee habt, worüber wir mal reden können, wir hatten jetzt schon das Thema Mock ist uns noch ein bisschen zu früh aktuell, aber so das Ganze generell, das Thema Richtung, was Richtung NFL geht, das werden wir natürlich auch aufnehmen in den nächsten Folgen, aber wenn ihr selber da draußen eine Idee habt und sagt, da müsst ihr doch mal drüber reden, könnt ihr doch mal drüber reden, ja, lasst es uns wissen, ne? In diesem Sinne, Immo, Schuh, schönen Abend. Mach doch mal die Musik aus, die verlieren gegen Pitt. Du weißt doch, die verlieren gegen Pitt.
Mach's gut, ciao!
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.